Die eine Seite lügt sie an und die andere sagt ihnen nicht die Wahrheit. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Das ist mir hängen geblieben aus einem früheren Gespräch mit meinem heutigen Gast, der einen wirklich schwierigen Job, einen sehr, sehr schwierigen Auftrag zu versehen hatte. Denn er musste zwischen Todfeinden verhandeln und hat so auch seinen Spitznamen Mr. Hisbollah bekommen. Der Völkerrechtler, Islamwissenschaftler und langjährige Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes, Dr. Gerd Konrad. Herr Konrad, Sie sind 2019 in den Ruhestand getreten. Und jetzt sagen Leute heute, ja, boah, das sind wirklich schwere Zeiten, zwangsläufig Kriege haben wir selbstverständlich überall, die Nationen werden einander mehr und mehr Feind. Wenn das so ist, wenn die Zeiten schwieriger, kriegerischer sind, sind das eigentlich, zynisch gesprochen, gute Zeiten für Geheimdienstler?
Ja, das ist so. Für gute Zeiten für Geheimdienste, gute Zeiten natürlich für alle Sicherheitsstrukturen, die ein Land hat oder eben auch nicht hat. Denn sie sind natürlich dann aufgefordert, die Gefahrenmomente, die sich aus einem solchen Konflikt ergeben, aus der Sicht des eigenen Landes zu identifizieren, festzustellen, sind wir in irgendeiner Weise betroffen, müssen wir uns auf irgendetwas vorbereiten oder geht der Kelch an uns erst einmal vorbei. Nicht? Das sind dann solche Fragen, die sich natürlich stellen.
Und wenn sowas sich vollzieht, wie das gerade passiert, also die Vereinigten Staaten und Israel haben gegen Iran losgeschlagen, Sie kennen diese Region hin und zurück, verwundert Sie dann jetzt als jemand, der das vor allen Dingen aus der Halbdistanz anguckt, verwundert Sie das oder waren Sie schon, als Sie noch im Dienst waren, der Überzeugung, das wird sowieso früher oder später geschehen?
Gut. Ja, solche Vorhersagen sind immer ein bisschen schwierig, wie Sie wissen, besonders wenn sie die Zukunft betreffen, sagte schon mal Mark Twain. Nicht? Aber dass natürlich alle Seiten sich auf solche Waffengänge vorbereitet haben, das war ja nun offensichtlich. Und denken Sie bitte daran, der Iran ist im Zentrum eines Konflikts, ist Zentrum eines Konflikts seit 1979. Nicht? Und wir hatten ja nicht umsonst einen irakisch-iranischen Krieg zwischen 1980 und 1988, nicht? Der schon viele erste Elemente dann spätere Auseinandersetzungen mit sich brachte. Und wenn wir häufig eben über Konflikte in der Region sprechen, dann sind das meistens vorkriegerische oder eben dann heutzutage, würde man sagen, hybride Auseinandersetzungen, also unter Einmischung von auch gewalttätigen Maßnahmen, die allerdings eben dann nicht zum vollen Ausbruch eines Krieges führen. Und wenn Sie, wie Iran das nun unpraktischerweise hat, als Staatsraison den Auftrag hat, Israel von der Landkarte zu vertilgen, weil es ein unislamisches Element ist, das im islamischen Machtbereich nichts zu suchen hat. Das heißt, kein territorialer Konflikt im engeren Sinne, sondern es ist ein durchaus schon religiös konnotierter ideologischer Konflikt. Juden können im Orient leben, aber unter islamischer Oberherrschaft. Mhm. Ja, und dann eben mit den Rechten und Pflichten, die ihnen dann eben als Angehörige einer der tolerierten Minderheiten zustehen, wie den Christen auch. Ne? Das ist ja letzten Endes die klassische islamische Staatsphilosophie, die ist nur 1200 Jahre alt, also nicht gerade 14, sondern 1200 Jahre, entwickelt worden im zweiten islamischen Jahrhundert, auf die dann eben Islamisten, wie wir sagen, oder Fundamentalisten, die sich auf die Fundamente ihrer Weltsicht und ihres Glaubens berufen, auf die zurückgreifen. Die rechte Ordnung, die gottgefällige, ist die, dass sie eben die islamische Ordnung haben, innerhalb derer dann alle möglichen Menschen ihren Platz finden.
Diese Rechtslehre ist Ihr Promotionsthema auch gewesen?
Nicht ganz, aber ich habe sehr viel darüber gearbeitet. Ich habe mehr über syrische Rechtsgeschichte und das war dann mehr eine rechtssoziologische Betrachtung und nicht so sehr eine normative. Also nicht, was das Regulatorik angeht, sondern wie sich eine bestimmte Rechtsschule in Syrien in den ersten zwei Jahrhunderten etabliert, manifestiert hat und wie sie wieder verschwunden ist.
Und trotzdem ist ein Mann da in den 80er Jahren, ein damals junger Mann, unterwegs und studiert das, ja. Worüber Sie gerade gesprochen haben, lernt Arabisch. Sie sprechen fließend Arabisch, glaube ich sogar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in unterschiedlichen Akzenten. Als Sie das damals studiert haben, war das so ein Fach für Liebhaber? Was hat denn Ihre Faszination ausgemacht? Was hat Sie dafür brennen lassen, dass Sie sagen, boah, morgen gehe ich wieder zur Uni und dann geht's weiter?
Ja, also sag mal so, ich bin eigentlich zu dem zur Neigung oder zum Interesse an den Orientalia bin ich letzten Endes als Jugendlicher gekommen über die damals noch ganz populären Abenteuerromane, nicht, von Karl May. Nicht,
das hat Sie fasziniert, haben Sie gesagt, studiert.
Und die orientalischen Elemente. Ja gut, ich meine, ich war einer der vielen jungen Menschen, die nicht wussten, was sie tun sollten nach dem Abitur. Da habe ich mich erst mal zwei Jahre in die Bundeswehr gerettet. Danach war ich nur unwesentlich schlauer, was meine Lebensplanung anging. Aber immerhin habe ich es dann doch gesagt, ja, ich würde schon ganz gerne erstens eine Berufstätigkeit mit Auslandsbezug haben. Das hätte jetzt nicht unbedingt der Nahe Mittelosten sein sollen oder müssen, aber mit Auslandsbezug.
Das Rom hätten Sie sich auch vorstellen können?
Ja, weniger. Ein bisschen weiter weg wäre schon ganz gut gewesen. Ich bin in der damaligen Zeit, dachte ich, also weit weg darf es ruhig sein.
Weit weg von, in welchem Sinne?
Wir haben Deutschland, von meiner Familie, die ich sehr liebte, aber trotzdem, die Liebe wuchs im Quadratmeter Entfernung. Nicht wahr? Wie das mal häufiger so ist. Und ich wollte raus aus meinen sehr lieben, und aber für mein naturell beengten Verhältnis. Ich komme aus Südbaden und da ist alles sehr badisch und sehr lieb und behäbig und ja.
Aber was haben Sie sich denn dann toll darunter vorgestellt? Also wenn Sie jetzt sagen, Karl-May-Romane?
Die Bilder, die dort vermittelt wurden. Das heißt also tatsächlich, die Kenntnis der Menschen, der Sprache, der Befähigung, mit den Menschen dort umzugehen, sie zu verstehen, aber nicht nur jetzt passiv zu verstehen, sondern dann den Weg zu finden und irgendwelche tollen Dinge zu erleben. Gut, das wusste man dann natürlich als junger Erwachsener schon, so toll wird es dann auch nicht sein. Aber die Vorstellung, in der Tat, wenn ich denn dann in solche Regionen gehe, sie auch nicht nur als unwilliger Besucher zu besuchen, sondern sich eben dann auch auf die Menschen, auf die Kultur, Zivilisation einzulassen. Erstmal zu lernen, schauen, wie es ist. Ich hatte ja keine Vorprägung, ich hatte keine Ahnung, ich bin dort als unbeschriebenes Blatt.
Aber Sie haben sich auch nicht gesehen als jemand, der Arabisch sprechen kann, wie Sie mit so einem Fähnchen als Neckermann-Resident an den Pyramiden in Kairo.
Das wäre halt eine Notlösung gewesen.
Aber besser als Südbaden.
Jedenfalls.
Es ist dann ganz anders gekommen. Sie 1990 kommen Sie tatsächlich zum Bundesnachrichtendienst. 1989 waren Sie schon, weil da tragische Sachen im Hintergrund lagen, haben Sie den Militärattaché an der Botschaft in Damaskus ersetzt. Dann kommen Sie zum Bundesnachrichtendienst. Jetzt haben Sie das so beschrieben, als seien Sie im Prinzip jemand gewesen, der so den VW-Bus im Kopf hatte und dachte, ja, vielleicht juckel ich damit über den Hindukusch, aber Bundesnachrichtendienst ist ja nichts Hippie-mäßiges. Das ist ja nichts, wo man. Und gleichzeitig gehen Sie dahin, in einem Jahr, wo klar ist, jetzt kommt uns der Feind abhanden, weil der Ostblock bricht zusammen.
Ja.
Und Sie gehen hin, warum?
Ja, schlicht und einfach, weil ja nun, jetzt kommt uns der Feind abhanden. Das war ja eben diese klassische Ost-West-Sicht. Ich hatte ja vorher schon in den 80er Jahren im Verteidigungsministerium als Reserveoffizier, hatte ich ja auch schon Lage, militärische Lage, militärpolitische Lage betrieben für Nahmittelost, Nordafrika, eben als Islamwissenschaftler. Da hat die Bundeswehr einfach schlau reagiert, nicht wahr, und hat gesagt, so jemanden, den können wir da ganz gut brauchen. Also ich wusste um das Konfliktpotenzial. Ich wusste auch, schauen Sie, ich 1973, als ich zur Bundeswehr kam, gab es die erste Ölkrise. Ja, das heißt also, was im Nahen Osten oder im Mittleren Osten in der ölproduzierenden Region passierte, das war ja, das konnte man da schon im Maßstab 1:1 erleben, von potenziell unmittelbarer und ganz weitreichender Relevanz, auch für die ferngelegene, vergleichsweise kleine und gut behütete Bundesrepublik Deutschland. Also die Frage, what does it mean, ja, for my country? Die war eigentlich, was Nahmittleren Osten anging, eigentlich immer relativ leicht beantwortet.
Aber wie viele Leute waren das um Sie herum, die sich da auch vergleichbar auskannten? Weil ich muss immer daran denken, nach dem 11. September hat man sich ja in den Vereinigten Staaten viele Gedanken gemacht. Und dann kam auf, naja, beim FBI und letztlich auch bei der CIA hat man den Nahen Osten, hat man die arabische Welt sehr, sehr stiefkindlich behandelt. Ja. Weil die Leute haben erwartet, dass wer weiß, was eben tatsächlich die Sowjetunion, die anderen Gegner, China womöglich, aber die arabische Welt nicht. War das beim Bundesnachrichtendienst anders? Also waren Sie ganz viele Kollegen und Kolleginnen, die sich auskannten?
Ich war schon eine relativ krasse Minderheit zu dem Zeitpunkt. Natürlich, weil der BND ein Ostaufklärungsdienst war. Und natürlich hatte der auch Beziehungen in die Region Nahmittelost und zum Beispiel Israel eigentlich nahezu seit der Gründung. Das ist ja inzwischen auch historisch ganz ordentlich aufgearbeitet. Aber das war
eine düstere Geschichte vom Bundesnachrichten.
Nein, also die Nachkriegsgeschichte ist nicht unbedingt insofern düster gewesen. Die Israelis sind trotz der grässlichen Geschichte, haben also zum frühesten möglichen Zeitpunkt haben den Kontakt zum Bundesnachrichtendienst aufgenommen. Natürlich mit der freundlichen Umschreibung, wenn es um die Existenz Israels geht, arbeiten wir auch mit dem Teufel zusammen. Also insofern waren wir da durchaus im Spektrum des Akzeptablen angesiedelt. Jedenfalls, nein, es ging darum, hier, wenn Sie mit Diensten zusammenarbeiten, muss das ja nicht unbedingt dann um das unmittelbare Umfeld des Dienstes handeln, sondern Dienste, Länder sind ja auch das, was man eben Einsatzländer nennt. Das heißt, man geht dorthin, um andere Länder aufzuklären. Das heißt ja letzten Endes, um Quellen zu zu finden, die eben in einem Drittstaat sind. Das hatte man schon während der NATO-Warschauer Pakt-Konfrontation gemacht, denn Russen in Russland anzubahnen war immer ein bisschen leidvoll. Also hat man Russen in Drittländern angebahnt, wenn man denn meinte, man könnte und müsste.
Aber Sie haben sich zu keinem Zeitpunkt, das haben Sie auch in einem Ihrer beiden Bücher schon beschrieben, Sie haben sich das zu keinem Zeitpunkt so vorgestellt, dass Sie mit einer vergifteten Regenschirmspitze oder so komplett James Bond-mäßig immer nur in irgendwelchen Luxussuiten mit fantastischem Champagner.
Weder Luxus noch.
Sondern deutsches Beamtentum.
Auch nicht. Auch nicht.
Auch nicht.
Nein. Also natürlich der sozioökonomische Hintergrund, nicht, wenn Sie so wollen, natürlich sind Sie Beamter. Nicht? Aber das ist eben so, wenn Sie in der Bundesrepublik Deutschland in eine Bundesbehörde gehen. Früher oder später werden Sie dann verbeamtet. Ich war ja nun kein klassischer Beamter, sondern ich war ja Orientalist, hatte ja nichts Gescheites gelernt. Nicht? Also ich war, hatte ja nicht.
Sie sind promovierter Orientalist.
Ja, und das ist trotzdem nichts Gescheites.
Aber kann man denn als Beamter, kann man sagen, auf so einen Reisekostenantrag schreiben, ich musste in einer Bar in Damaskus die Informantin Shalimar zu einem sehr, sehr teuren Jahrgang Champagner einladen. Deswegen bitte schön, ersetzt mir dieses Geld. Könnte man das machen? Hätte man das machen können?
Ganz so nicht, aber es gibt natürlich gewisse finanzielle Grenzen für die Feldwald- und Wiesenoperationen. Und wenn Sie eine besonders sogenannte hochwertige Quelle oder Zielperson haben, dann wird das im Operationsplan meistens schon mal erwähnt. Es könnte sein, nicht wahr, dass es mal auch richtig teuer wird. Das passiert. Aber da haben sich auch manche durchaus ein schönes Leben gemacht, bevor ihnen da das Handwerk gelegt wird. Die Versuchung ist natürlich.
Dann gibt es die
böse natürlich Revision. Wird schon ein bisschen Revision. Eigentlich ist es ja auch so, dass Sie eine Dienst- und Fachaufsicht haben. Sie arbeiten ja nun als Angehörige eines Nachrichtendienstes nicht einfach so frei. Ne? Das ist meist so ein Eindruck, den man aus Filmen dann gewinnt, ne? Dass die Herrschaften dann tun und lassen, was sie für richtig halten. Ganz so ist es ja nun nicht.
Aber hat man, das ist jetzt, klingt nach einer plumpen Frage, als würde ich Sie nach dem IPS-Agentenset mit Gimmick fragen, aber haben Sie irgendwo eine Waffe gehabt?
Nein, hatte ich nicht. In der ganzen Zeit hatte ich keine Waffe. Bei Waffen haben Sie ja das Riesenproblem, das sieht man ja auch zum Teil bei den Filmen, wenn Sie die nicht schon gleich griffbereit haben, dann sind Sie ohnehin in der unterlegenen Situation. Wenn Sie in eine gefährdete Situation reingehen und Sie haben nicht übermenschliche Fähigkeiten, dass Sie die Waffe dann immer noch schneller ziehen als dann Ihr böser Gegner, dann wer als Zweiter zieht, stirbt als Erster, ne? Bekanntermaßen. Das heißt also, Waffen nützen Ihnen nur in ganz bestimmten Situationen. Und wenn ich in gefährliche Situationen ging, dann hatte ich das Privileg, dass andere auf mich aufpassten. Aber man selbst tut das klugerweise nicht.
Ich habe vorhin Ihren Spitznamen Mr. Hezbollah schon tatsächlich verraten. Das heißt, wenn wir jetzt Meldungen hören, dass Israel, wie das im Moment passiert, Stellung der Hezbollah, die Hezbollah angreift, dann wissen Sie, was das für Leute sind, die sich dahinter verbergen. Gerade fiel schon mal das Stichwort teuflisch. Was sind das für Leute? Also der Mann, den Israel im September 2024 tatsächlich ums Leben gebracht hat, der Hassan Nasrallah, der von 1992 bis eben zu seinem Tod Chef der Terrororganisation Hezbollah war, der musste ja alles das, was Sie an Austausch organisiert oder ausgehandelt haben, da musste er seinen Haken dran machen.
Ja, das war einer unserer Gesprächspartner.
Das war einer Ihrer Gesprächspartner?
Einer der direkten Gesprächspartner. In der Frühzeit, der BND schaut ja auf eine relativ lange Geschichte von Vermittlungen humanitärer Natur zwischen Israel und Hezbollah zurück. Mitte der 90er Jahre, da war ich noch nicht dabei, das haben Kollegen gemacht. Und das war damals furchtbar aufregend. Da haben eben dann hatte der Präsident des BND und dann der zuständige Abteilung im Bundeskanzleramt, nicht? Das war also ganz hochrangig, mit iranischer Vermittlung. Sie dürfen ja nicht vergessen, wie treten Sie in Kontakt mit einer als terroristisch abqualifizierten und im Untergrund arbeitenden, auch zum Eigenschutz. Wie treten Sie da überhaupt in Kontakt? Das ging ja gar nicht. Sie können ja nicht nach Beirut fliegen und dann im Telefonbuch nachgucken und wie Hezbollah und dann anfangen zu telefonieren. Ne? Sie können das machen.
Ich bin übrigens Vermittler des Bundesnachrichtendienstes.
Ja, genau.
Und ich würde mich sehr freuen, wir könnten das mal treffen.
So ungefähr. Nicht?
Aber trotzdem gibt es dann den Moment, wo man Hassan Nasrallah trifft. Ja. Und ich frage mich, also Sie sitzen dann jemandem gegenüber, wo Sie wissen, der bewahrt Leichname von israelischen Soldaten auf, die er mir vielleicht rausgibt, weil die Israelis das wollen, und er hält Geiseln. Jetzt ist das ja für uns Normalmenschen ganz selten, dass wir tatsächlich mit Geiselnehmern verhandeln. Wie beginnt man ein solches Gespräch? Also höchstwahrscheinlich wissen Sie, was Sie rauskriegen wollen? Aber wie beginnt man das Gespräch?
Ist relativ,
Herr Nasrallah, das Wetter ist komisch in Beirut? Oder
nein, das wäre natürlich albern. Sie müssen ja überlegen, die Gespräche, bevor Sie Nasrallah treffen, ja, treffen Sie ja, sagen wir mal, seine Mitarbeiter. Ich kann Ihnen ein kleines Beispiel kann ich Ihnen das verdeutlichen. 2006 hatte ja dann Hezbollah nochmal grenzüberschreitend zwei israelische Soldaten zu entführen versucht. Die Entführung hat geklappt, aber leider Gottes mit dem Ergebnis, dass die beiden gleich bei der Entführung selbst zu Tode gekommen waren, weil die Sprengkraft der Roadside-Bomb zu stark war. Wie dem auch sei, Hezbollah hatte die beiden und dann kam der Krieg erst einmal, nicht? Hezbollah wurde furchtbar geflattert, wie wir alle wissen, aber zum Schluss war natürlich das Problem immer noch nicht gelöst, nicht? Die IDF hatte, die israelischen Streitkräfte hatten auch einiges an Verlusten eingebracht und es gab eben eine VN-Resolution 1701, nicht? In der eben aufgefordert wurde, Hezbollah ohne Wenn und Aber, nicht? Die zwei Soldaten wieder an Israel zurückzugeben. Und dann gab es noch im Hauptteil der Resolution Verhandlungselemente. Alles wunderschön gut. Jetzt brauchte man jemand, der wie auch immer diese Rückabwicklung, wenn Sie wollen, die Rückübergabe organisieren sollte. Und ganz klar war auch, dass Hezbollah sagen würde, nur mit Verhandlungen, nur mit Vermittlungen. So. Und da brauchte man halt einen Vermittler, einen Verhandler. In dem Fall war es jetzt so, dass ich eben übrig geblieben war. Ich war sozusagen der letzte der Mohikaner aus den früheren Vermittlungserfolgen. Und Kofi Annan hatte mich dann eben angefragt, ob ich denn vielleicht hier in der Richtung vorgehen könnte. Gut, und dann aufgrund der bereits bestehenden früheren Beziehungen, Telefonnummern hatte man ja noch. Und wir hatten ja auch einen Vertreter in Libanon.
Das erste war 2004, wo es Ihnen gelungen ist, das so zu verhandeln, dass der israelische Geschäftsmann Tannenbaum zurückgegeben wurden,
die drei Gefallenen, ganz genau.
Und dafür kriegte Hezbollah eigene Gefangene
von Israel. Ja, nochmal 25 so über den Daumen gepeilt, nicht 25 Gefangene. Nicht?
Aber trotzdem, Herr Konrad, Herr Nasrallah oder die Leute, seine Mitarbeiter, die erwarten, dass jemand kommt, der Arabisch sprechen kann.
Ja, muss nicht sein, muss nicht die erwarten, dass jemand kommt, der sie in dem Sinne versteht. Jetzt nicht sprachlich, sondern der kommt und ihr Anliegen eben zur Kenntnis nimmt und es als in dem Sinne notwendigerweise legitim in dieser Vermittlungssituation.
Aber was man zum Beispiel dann nicht machen könnte, ist so auftreten, dass Sie da als Vermittler hingehen und sagen, ihr müsst das nicht machen. Ihr müsst den israelischen Geschäftsmann nicht lebend rausgeben, aber ihr wisst, was euch dann passiert, wenn ihr das nicht macht. Die bomben euch die Hölle heiß. Ja, das können Sie nicht sagen.
Nein, wissen Sie, und der Anfang ist ja auch ein anderer, denn wenn Hezbollah, sag mal, einen Herrn Tannenbaum wie damals oder die drei Gefallenen seinerzeit von den Sheba-Farmen, die wollen ja ein Geschäft. Ja, sie treten als Vermittler ja dann auf, wenn ein Abschlusswille im Prinzip da ist. Was soll der Hezbollah mit den drei mausetoten Israelis, nicht? Und dem gefangenen Herrn Tannenbaum? Die haben sie ja mehr oder minder an sich genommen, um sie auszutauschen. Jetzt brauchen sie jemanden, der diesen Austausch, also das Geschäft, einfädelt und abwickelt. Und umgekehrt, die Israelis wollen ihre Landsleute wieder zurückhaben. Das heißt, sie haben einen in dem Sinne gleichgerichtetes Interesse auf die Lösung von ungelösten Fällen im Austausch. So, wenn Sie das nicht haben, dann können Sie das ganze Kerosin sparen, dann bleiben Sie lieber zu Hause. Ja? Und nur, wenn praktisch von Anfang an ein gleichartiges Interesse ist, das hat manchmal dann unterschiedliche Intensitäten. Ne? Und im Verlauf von Verhandlungen und Vermittlungen wechselt dann auch mal die Intensität. Zynisch gesagt, das ist dann so, wie wenn Sie einen Teppich kaufen wollen. Und Sie wissen, wenn Sie dann in ein Geschäft reingehen und dem Teppich zu viele schöne Augen machen, dann steigt der furchtbar im Preis. Ne? Und wenn Sie,
das hieße, wenn ich jetzt mit Ihnen in ein Autohaus gehen würde, würde ich einen Rabatt kriegen, wie ich den noch nie bekommen habe.
Wahrscheinlich. Nein, so toll bin ich auch gar nicht.
Aber wie haben Sie sich denn dann selber immer gesehen? Was haben Sie sich denn selber gesagt? Haben Sie dann zu sich gesagt, Gerd, konzentriere dich auf dies und das, fall nicht aus dem Rahmen oder sei höflich. Was mussten Sie sich selber sagen? Inwiefern mussten Sie sich selber so ermahnen, sagen wir mal, oder aufpeitschen?
Also man geht natürlich in so eine Situation, es ist eine außergewöhnliche Situation, das darf man nicht vergessen. Das ist auch bis zum Schluss immer wieder, ich habe das ja jetzt jahrelang betrieben.
Sie haben das hunderte Mal gemacht.
Ja, leider nicht. Aber jedes Mal, es war schon klar, man geht da nicht rein, gedankenlos und schon gar nicht in dem Sinne emotional, ja, sondern Sie gehen natürlich in eine Situation, Sie wissen ja, was auf dem Tisch liegt, ja, Sie wissen auch, wo die Schwierigkeiten sind, das haben Sie ja alles in den Vorgesprächen und auch während der Verhandlungen sind natürlich die unterschiedlichen Forderungen, nicht? Forderungen, Gegenforderungen werden ja an Sie herangetragen. Ja? Und sie vermitteln dann diese Forderungen und Gegenforderungen der jeweils anderen Seite, die dann sagt, ja, spinnen die jetzt völlig, ne? Dann wird auch zu überlegen sein, zu erklären, wie es zustande kommt. Ja? Sie müssen das ja schon verstehen. Sie wissen, im Deutschen ist Verstehen ein gefährliches Wort. Ne? Verstehen wird meistens mit Sympathisieren verwechselt. Oder
Verständnis haben.
Es ist der forensisches Verstehen. Ja, Sie müssen letzten Endes mit einer forensischen
Einstellung. Die Ambition gehen. Des Kannibalen.
Also ja, der Kannibal, genau so. Ja, wie jeden Straftäters. Ja. Ja, wenn Sie forensische Psychologie betreiben, wollen Sie auch wissen, warum der Serienkiller letzten Endes mal die Taten vollbracht hat, um nämlich dem Richter bei der Schuldzumessung und Strafzumessung zu helfen.
Sind mehr Leute,
dass sagen, ach, der hat ja völlig recht. Oder ach, ich fand das so toll, nicht, was der Serienkiller dann getan hat. Nicht?
Originell, ja.
Ja, ja, nicht? Das heißt also Verstehen eben im wissenschaftlichen oder im forensischen Sinne. Sie müssen das schon. Sie müssen auch Hintergründe versuchen zu verstehen, denn nur dann, wenn Sie das ist leicht gesagt und häufig ein frommer Wunschtraum, dass Sie sagen, okay, what makes him tick? Ja, ist die Forderung denn genuin oder ist sie eine taktisch vorgeschobene Forderung? Oder wo tut's denn, wenn es um Menschenschicksale ging, war gerade bei Hamas ein Riesenproblem, weil es ja auch sehr viele potenziell Freizulassende gegen den kleinen Gilad Shalit. Ne? Und da müssen Sie natürlich auch versuchen nachzuvollziehen, welche Gefangenen, ja, palästinensischen Häftlinge, denn ja nun Hamas besonders am Herzen liegt. Nicht? Und insbesondere dann zu sehen, wie kriegen sie auch Alternativen hin. Wenn Israel sagt, der A und der B, der C, die kommen auf keinen Fall raus, nicht? Dann ist ja die Frage, hat man Alternativen?
Jetzt haben Sie ein sehr interessantes Buch geschrieben, was sich sehr stark, auch sehr intensiv, sehr detailreich mit den Verbrechen des 7. Oktober 2023 beschäftigt. 1200 tote Menschen in Israel, weil die Hamas Israel auf bestialische Art und Weise überfallen hat. Da schreiben Sie, Nichtwissen ist tödlich, der Nahe Osten und die Rolle der Geheimdienste. Nichtwissen ist tödlich, Herr Konrad. Und dabei sagen die Israelis, das hörte ich erst in dieser Woche noch bei einem Vortrag von einem israelischen Offizier, der sagte, wir wissen über den Gazastreifen eigentlich alles. Wir können jedes, auch vorher schon, vor dem 7. Oktober, wir können jedes Telefonat abhören. Und dann sage ich, ja gut, Nichtwissen ist tödlich, aber Wissen nutzt ja auch nichts.
Also wie konnte das dann passieren? Wissen ist eine notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung für zielorientiertes Handeln. Das eine ist, alles wissen, aber nichts verstehen. Das ist ein Spruch, den wir ja auch sehr gut kennen. Das heißt, die Synthese ihres Wissens und dann darauf aufbauen, die Konsequenzen aus ihrem Wissen zu ziehen. Das ist häufig, wenn wir über Intelligence Failure, also Versagen von nachrichtendienstlicher Analyse sprechen, haben Sie ja diese Phasen. Entweder Sie wissen es nicht, Sie haben die Facts and Figures nicht, oder aber Sie bekommen im Dienst, im jeweiligen Nachrichtendienst, analytisch die Fäden nicht zusammen. Oder aber sehr häufig auch, Sie kommen mit Ihrem Analyseprodukt dann auf die Ebene der höheren militärisch-politischen Entscheidung oder sogar auf die Top-Ebene und die sagen, sowas Dummes habe ich noch nie gehört.
Und also Sie glauben Ihnen nicht.
Weil es mir nicht passt. Denken Sie dran, es gibt ja den berühmten Spruch, don't shoot the messenger. Ja? Und so ist das natürlich.
Wie heißt doch mal dieser Ausdruck, den Sie mir seinerzeit, als wir uns das erste Mal gesehen haben, speaking truth to power.
Ja, speaking truth to power.
Also ich sage der Macht die Wahrheit.
Ja,
da hatte ich mich jetzt gefragt, ich nehme an, ich wäre Bundeskanzler. Und dann rufe ich Sie an und sage, Herr Konrad, nein, das heißt, ich würde dann hoffen, dass wir uns treffen können, vielleicht hätten Sie Zeit, im Kanzleramt vorbeizukommen. Und ich sage, Herr Konrad, diese Leute aus Washington haben mich angerufen, die US-Regierung hat mich angerufen, die möchten den Iran angreifen. Mhm. Und die sagen, wir sollen mitmachen, wir sollen das zu unserem Krieg machen. Sie lächeln schon. Und dann frage ich, Herr Konrad, die wollen in einer Stunde einen Rückruf, was mache ich? Dann sagen Sie was.
Dann sage ich, suchen Sie nach einer geeigneten Weise, Nein zu sagen. Ja, natürlich nicht.
Natürlich.
Deswegen nicht, ja, ich sage Ihnen auch warum. Nicht grundsätzlich, das ist eine andere Frage, aber die erste Voraussetzung ist, wie wollt ihr denn den Krieg führen? Ja, welches sind die Vorkennt ihr, habt ihr einen Kräftevergleich, einen ordentlichen? Das heißt also, worauf trefft ihr im Iran? Könnt ihr denn mit eurem Mittelansatz, der ja zum Teil natürlich enorm ist, ja, aber welches ist das Kriegsziel? Was wollt ihr damit erreichen? Und habt ihr euch auch auf die entsprechenden Reaktionen ausreichend vorbereitet? Nicht? Denn es ist ja immer schön zu fantasieren oder nicht zu fantasieren, zu planen, was man alles Fürchterliches anrichtet im Iran. Aber die Frage ist, was machen denn Iraner? Und das ist das, was ich, gut, ich kenne natürlich jetzt die Interna nicht, aber von der Betrachtungsweise kann ich nur den Kopf schütteln und sagen, ihr Lieben, die Tatsache, dass Iran dann horizontal eskaliert und sich dann bei den Golfstaaten, also den Golfemiraten und Saudi-Arabien gütlich tut, ja, mit der Zielsetzung, nicht die zu bestrafen, das ist ja albern, sondern die letzten Endes in eine Notlage zu bringen, dass sie eben Donald Trump und den Amerikanern sagt, seid ihr denn wahnsinnig?
Hört auf damit.
Hört auf, unseretwillen. Ja? Und zwar nicht, weil ihr euch liebt, sondern weil eure sozioökonomische Grundlage damit unter anderem wegbricht. Das ist ja das Problem. Das ist ein Szenario, das kennen wir seit 1980. In Nutze, noch nicht natürlich in der Ausprägung, nicht, aber Iran, das dürfen wir nicht vergessen, nicht der Iran, aber eben insbesondere die Pastaran, die politisch-militärische Führung, und die ist ja das Ausschlaggebende, hat ja Kriegsbilder seit spätestens 1990, nachdem man also die ganzen Erfahrungen mit Irak hinter sich gebracht hat, haben sich ja dann praktisch auf die nächsten Kriege vorbereitet. Ja, das wissen wir ja alles. Ja, das wissen wir, das können Sie
schon wieder der Punkt, man weiß.
Man weiß es, man sieht bloß nicht. Und es scheint mir so, aber das ist jetzt eine Mutmaßung. Denken Sie dran, der Joint Chief of Staff, nicht, hat sich 3 Tage vor Ausbruch der Feindseligkeiten verabschiedet. Ja, es drängt sich mir der Eindruck auf, dass eben genau das passiert ist, dass DIA, also Defense Intelligence Agency, CIA und der Generalstab, also die Joint Chief of Staff, gesagt haben, don't do it, Donny.
Ja.
Wissen Sie, das ist das Problem. Ja, gegen den ärztlichen Rat, wenn Sie so wollen, ja, also gegen den militärischen Ratschlag.
Ja, gegen ärztlichen Rat finde ich auch gut, aber wir haben leider Gottes viel zu wenig Zeit, Herr Konrad, weil ich möchte mit Ihnen noch was besprechen. Natürlich haben Sie einen Bundesnachrichtendienst kennengelernt, das hat sich jetzt auch schon vermittelt, der Informationen zusammensammelt, das ist der Job, oder in Einzelfällen
analysiert
und das macht, was Sie gemacht haben, wenn man Glück hat und kann man noch einen Verhandler schicken. Der Bundesregierung reicht das erklärtermaßen nicht mehr aus. Da gibt es natürlich so eine wuchtige Formulierung, die Stärkung unserer nationalen Souveränität bedeutet, der Bundesnachrichtendienst soll mehr können. Das hieße, könnte es sein, dass wir irgendwann in naher Zukunft einen Bundesnachrichtendienst erleben, wo dann Saboteure immerhin ausgebildet werden und in der Lage sind, eine russische Drohnenfabrik zu sabotieren?
Jein, sage ich mal. Was wohl relativ offensichtlich ist, ist der Umstand, dass sie zumindest bestimmte Rüstungsgüter oder Hightech-Güter, die für den Einbau, Einsatz in, sag ich mal, gegnerische Strukturen bestimmt sind und die zum Beispiel aus Europa geliefert werden würden, wenn sie denn da eine operative Möglichkeit hätten, diese schlicht und einfach zu sabotieren, bevor sie weggehen. Ja, bevor sie in die gegnerischen Hände geht. Das ist so ein Klassiker. Das machen normale Geheimdienste, Nachrichtendienste. Es muss ja nicht gerade ein Pager sein, nicht? Also das, was dann die Israelis angestellt haben. Nein, sondern das Ding funktioniert halt hinterher nicht. Ne? Also ein ganz klassisches.
Die Israelis haben mit den Pagern Hisbollah.
Haben die insgesamt um die 3000 operative.
Aber das zum Beispiel, um das Gruseligste zu nennen, oder zu nennen, wo man in der deutschen Öffentlichkeit dann den Atem anhält, es ist nicht wahrscheinlich. Obama hat beispielsweise diese Liste abgearbeitet, die Dispositionsmatrix. Ja. Das ist eine Liste von zu exekutierenden Subjekten. Ja, ja. Das hat Obama abgearbeitet, ehe man das alles Donald Trump zuschreibt. Ist es wahrscheinlich, dass es irgendwann so eine Dispositionsmatrix im Bundeskanzleramt gibt und BND-Agenten zumindest lenken und sagen, da sitzt ein wirklich derartiger Bösewicht, wir werden den jetzt eliminieren. Mhm. Das ist nicht wahrscheinlich.
Das ist von BND-Seite nach derzeitigen rechtlichen Rahmenbedingungen vorstellen überhaupt nicht vorstellbar. Und es ist sehr fraglich, ob das Maximum wäre, das wäre ja heute de lege lata auch schon möglich, dass das Kommando Spezialkräfte, das KSK der Bundeswehr oder eben die GSG 9, wenn sie noch so heißt, nicht wahr, für bestimmte Zwecke, meistens geht es ja dann aber eben um Geiselbefreiungen und so, auch den Einsatz bewaffneter Gewalt vornehmen kann. Ja, aber das muss dann mit einem bestimmten Mandat sein. Das ist, der Bundesnachrichtendienst also, wird so ein Mandat nach heutigem Stand der Dinge nicht bekommen. Theoretisch könnte man sowas machen, gesetzgeberisch. Die Frage ist, ob es das Bundesverfassungsgericht überleben würde.
Man kann Pensionäre womöglich einsetzen. Ich glaube, in Samurai heißt das Ronin, also abgefallene Samurai, die man losschicken könnte. Und mir würde jemand einfallen. Ja. Aber Herr Konrad, das war wie immer ein Vergnügen, sich mit Ihnen unterhalten zu dürfen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Alles Gute
Vielen
für
Dank
Sie. Dankeschön.
Für Sie. Dankeschön. Danke.
Ja, ja.